Noch immer sind Ferien, noch immer ist's warm, noch immer sind wir hier im Sommerflow. Ich war mal wieder unterwegs. Gelandet bin ich diese Woche in Reisholz in der altkatholischen Gemeinde. Mit Theresa Schumacher und Sarah Suest habe ich dort gesprochen über ihre Weihen zur Priesterin bzw. Diakonin, über ihren Alltag in der Gemeinde und darüber, was sie bewegt und antreibt. Davor hört ihr, welche drei Themen in dieser Woche die Redaktion beschäftigt haben, in diesem Falle Maximilian Neufort. Es geht um eine Modemarke mit einem berühmten Namen, ein Unternehmen mit einem berühmten und momentan vielleicht auch irgendwie berüchtigten Geschäftsführer und ein neues Autohaus an einem berühmten Ort. Und damit herzlich willkommen zum Rheinpegel. Ihr hört Folge 432 und der Rhein steht bei 24 Zentimetern.
Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben.
Hallo zum Rheinpegel, dem Podcast, in dem wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt, was die Bewohnerinnen und Bewohner umtreibt, kurz und gut, was geht. Mein Name ist Tosja Kurmann und diese wirklich schöne Aufgabe darf ich übernehmen. Wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, wenn ihr Themen habt, über die wir sprechen können, wenn ihr Veranstaltungen wisst, auf die wir hinweisen dürfen oder wenn ihr einfach mal was loswerden wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun unter rheinpegel@rheinische-post.de. Oder 0160 80 80 844 erreicht ihr uns. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Maximilian Neufort erzählt uns heute durch die drei Themen, die ihn in der letzten Woche ganz besonders beschäftigt haben, weil los war in der Stadt trotz Sommerferien mal wieder einiges. Die Modemarke Adenauer ist insolvent, der hiesige Standort in der Altstadt steht auf der Kippe. Was passieren muss, damit er erhalten bleibt, das erklärt Max. Auch ein anderes Unternehmen in der Stadt macht gerade, turbulente Zeiten durch. Gegen die Zentrum Development, einer von Düsseldorfs bekanntesten Immobilienprojektentwicklern, läuft erneut ein Insolvenzeröffnungsverfahren. Über 50 Mitarbeitende sind betroffen. Geschäftsführer Uwe Reppegarter sitzt derzeit in Untersuchungshaft in der JVA. Max beleuchtet die Zusammenhänge und aktuellen Entwicklungen. Auch gesprochen haben wir über eine Firma, der es momentan, recht gut zu gehen scheint. Kann sie sich doch die Miete für ein Ladenlokal mitten auf der Kühe leisten, um dort Autos auszustellen und zu verkaufen? Die chinesische Automarke BYD eröffnet einen weiteren Standort in der Stadt und auch hier kennt Max die Einzelheiten. Lieber Max.
Liebe Tosja.
Bist du in Ferienstimmung?
Ich spüre Urlaubsreife bei mir. Was aber insofern erfreulich ist, weil ich am Freitag, also jetzt gerade ist ja Mittwoch, wo wir aufzeichnen, in 48 Stunden bin ich schon auf dem Weg nach Frankreich im Auto.
Ah, bonjour. Das ist aber schön. Das wirst du dann vielleicht in Länge und Breite erzählen, wenn ihr wieder da seid, weil jetzt kann ich mir vorstellen, das ist einfach viel packen.
Vorfreude ist ja noch schöner als das danach, weil jetzt hat man ja die Erwartungen noch und weiß nicht, ob sie auch erfüllt werden. Ich meine, wir waren da schon einige Male, wir fahren auf die Halbinsel Crozon der Bretagne, also wissen ein bisschen, was uns erwartet, aber es soll herrliches Wetter sein, was letztes Jahr überhaupt nicht so war. Also herrlich bei Bretagne heißt dann 25 Grad im Schatten, angenehm. Ja.
Sehr schön. Und ihr fahrt ja mit dem Auto?
Richtig.
E-Auto?
Ja.
Plant ihr nicht nur die Stops, wo ihr aufladen könnt, sondern auch die Snacks? Das finde ich immer ganz spannend bei so, also seid ihr eine Rastplatzfamilie und dann wird einmal groß gegessen und dann wird sich die ganze Fahrt durchgesnackt?
Ja, also ich war früher so der Typ Urlaub, der sich schon nach 10 Minuten sein rohes Ei, nicht roh, aber gekochtes Ei und Frikadelle rausgeholt hat zum Leidwesen der Mitfahrer. Ich weiß noch, als meine Oma einmal mit uns gefahren sind wir nach Polen gefahren, hatte die unglaublich viel Zeugs. Also man hätte gar nicht anhalten müssen, macht man dann trotzdem. Ich finde, Essen ist auch ein guter Zeitvertreib auf Autofahrten. Ne?
Also ich habe auch immer nach 10 Minuten sind meine Snacks weg. Also ich plane so den ganzen Trip, weil ich nach Berlin fahre, meinetwegen 6 Stunden.
Ja.
Nach 3/4 Stunde.
Und es gibt so Produkte, die auch nur, finde ich, für mich fürs Autofahren in Frage kommen. Zum Beispiel Exquisa Snack.
Ja.
Will ich mir in meinem Leben nicht kaufen, außer ich fahre Auto für 12 Stunden netto. Ja.
Gut, also das heißt, ihr plant nicht nur eure...
Ja, die Ladestops vorplanen wäre schon sehr spießig. Also ich hoffe einfach darauf, dass wir irgendwie jetzt Ladesäulen antreffen, die funktionieren, schnell sind, nicht besetzt sind. Ja. Also nee, dann lassen wir es auf uns zukommen.
Dann irgendwie Tank- oder Ladestops, Snacks, also Verpflegung und vielleicht der ein oder anderen Rastplatz-Entspannungseinheit könnte auch geplant werden, die Urlaubsgarderobe. Wenn man jetzt weiß, man fährt irgendwo hin, wo es sehr warm ist, dann ist es vielleicht ein bisschen leichter, weil was braucht man? Eine Badehose, Bikini, ein leichtes Kleid, in deinem Fall vielleicht eine Shorts und ein Shirt.
Ja.
ab geht's.
Wetter für abends.
Und genau, wenn es aber abends ein bisschen kühler wird, dann ins Wetter. Den kannst du in verschiedenen...
Den du dir vorher über den Rücken gefunden genau hast, den man es immer noch sieht. Ja.
Das ist natürlich vielleicht in vielen Garderoben schon vorhanden. Falls nicht, könnte man sich das kaufen. Ich möchte doch hier nur eine Brücke bauen zum ersten Thema, über das wir sprechen.
Das muss man auch erstmal schaffen, liebe Hörerinnen und Hörer, von dem Bretagne-Urlaub zu Adenauer und Co.
Genau. Ein Klamottenlabel,
ja,
wo man unter anderem Hoodies kaufen kann.
Ja, im Prinzip ist es spezialisiert auf den Urlaubsalltag, ein Hoodie, ein T-Shirt, eine Shorts, getragen aussehende Jeans, alles so ein bisschen lässig und Sylt, Norderney-like.
Genau, man kennt Mallorca vielleicht das Logo, also mir ist sofort, als ich das Stück dazu entdeckte, das ist ja auf dem Weg zum Karlsplatz, wenn man von der Flingerstraße kommt, quasi, wenn man auf den Karlsplatz zugeht, linker Hand mit diesem Anker.
Genau, und gegenüber von Bäckerei Hinkel.
Genau, gegenüber von Bäckerei Hinkel. Ja. Vielleicht gibt es da eine Korrelation, da können wir auch gleich mal drüber sprechen. Und genau, die orangene Schrift mit diesem Anker, bisschen, also klar, der Rhein ist auch ein Gewässer und so, aber sehr maritim für wenig Meer in der Nähe.
Ja, allein schon, dass diese weißen Holzdielen vorne die Fassade schmücken. Ich war jetzt gestern für die Recherche auch erstmals in dem Laden drin, obwohl der dort schon seit 2014 besteht. Alles sehr schön gemacht mit Holzdielen, Boden, Teppichen, Surfermusik, so ein leichtes Parfüm in der Luft. Es hängt auch eine Postkarte vom Gründer Andreas Adenauer, übrigens tatsächlich der Enkel von dem
das
Konrad Adenauer.
Ja.
Die haben auch das Jahr, in dem Konrad Adenauer geboren wurde, 1876, auf manchen Pullis drauf. Also da gibt es wirklich eine Verbindung. Und er posiert dann auf dieser Postkarte mit einem Surfbrett, also lebt das auch, wofür die Marke steht.
Ja.
Und hat damit innerhalb von so 15 Jahren bisher sehr erfolgreiches Modeunternehmen aufgebaut, was gut 50 Standorte hatte. Und zwar nicht nur in Düsseldorf, den man aus der Stadt kennt, sondern eben auch an den Küsten, Nordsee, Ostsee, Mallorca, Großstädte, München, Berlin und sogar Österreich und Mallorca. Also relevant.
Ja. Du hast gerade schon ein bisschen vorgegriffen, über was wir jetzt in kurz und knapp, weil wir haben ja hier drei Themen abzuarbeiten, sprechen. Hatte, hast du gesagt.
Ja, Adenauer & Co. ist insolvent.
Ja.
Und zwar so richtig insolvent, weil 5 Gesellschaften von denen, also nicht nur Einzelhandel, das heißt die eigens betriebenen Läden, sondern auch die Markenlizenz der Großhändler und die Holding, also die Dachgesellschaft, die in Karst mittlerweile sitzt, die hat in Düsseldorf angefangen, ist aber in Karst, alle sind insolvent. Das Verfahren wurde eröffnet, bedeutet, die Beschäftigten bekommen kein Gehalt mehr aus dem Unternehmen, weil das Insolvenzgeld für die ersten 3 Monate ist aufgebraucht. Der Eigenantrag, den die gestellt haben, als es eben drohte, Richtung Zahlungsunfähigkeit zu gehen, das war schon Mitte Mai 2026.
Mhm.
Und das Interessante ist, die Ereignisse haben sich so ein bisschen überschlagen diese Woche, weil es wurde erst klar am Montag, Dienstag, dass die überhaupt insolvent sind.
Mhm.
Weil wenn du einen Antrag auf Eigenverwaltung stehst, wird das nicht veröffentlicht in den Insolvenzbekanntmachungen. Wenn das Verfahren eröffnet wird, schon. Und zack, einen Tag später, das war dann der Dienstag, konnte ich mit einem Mann sprechen, Kai Teute aus Hamburg, der gesagt hat, wir kaufen das Unternehmen. Und Kai Teute ist mit einem Mitgründer Benedikt Beins ein großer Franchise-Partner, also eigentlich der größte von Adenauer & Co. Die betreiben zusammen mit anderen Franchise-Partnern, die jetzt auch Adenauer & Co. mitkaufen, insgesamt 33 Standorte.
Okay.
Und die laufen wohl alle ziemlich gut. Das sind halt eher die in Norddeutschland, Sylt, Norderney, Jüst und Co. Und die führen den Betrieb weiter. Und Andreas Adenauer, Anfang 60, wird ab September keine operative Rolle mehr spielen. Und das ist schon ein großer Umbruch für das Unternehmen.
Das glaube ich. Auf der anderen Seite ein bisschen, genau, es bleibt bestehen, nur halt irgendwie, also, ne?
Ja, und es hat eine konkrete Veränderung.
Ja.
Also ja, die gute Nachricht ist, die Franchise-Standorte werden alle bleiben. Allerdings ist der in Düsseldorf kein Franchise-Standort, sondern ein eigens betriebener. Und denen geht es nicht gut. Also es gab schon mehrere Schließungen in Bonn beispielsweise. München ist schon geschlossen, Berlin wird schließen. Da sprach der Kai heute im Telefonat mit mir von Fehlinvestitionen. Bedeutet, die wurden in Lagen eröffnet, die wohl nicht so gut laufen wie gedacht. Trotzdem sind die Mieten sehr hoch in den Städten. Das kennen wir auch aus
Düsseldorf. Ich meine, wie gesagt, ich habe das eben so ein bisschen salopp dahingesagt, aber so, ich kann mir vorstellen, dass man sich so ein so ein Stück Klamotte auch vielleicht eher an der Küste kauft, wenn man so in dieser Stimmung ist. Also ich finde schon, das ist halt hier nicht so der Flow vielleicht.
Ja, absolut. Also es ist so ein Urlaubsding, was aber in der Großstadt funktionieren soll. Und deswegen steht auch der Düsseldorfer Standort auf der Kippe. Das sagen verschiedene Seiten. Einerseits sagen, dass die Übernehmer, die berichten, also die Übernehmer von Adenauer und Co., die sagen, wir wollen zwar weitermachen, aber nur, wenn die Miete signifikant gesenkt wird. Bedeutet, die zahlen jetzt wohl 13.000 Euro im Monat und wollen auf unter 10.000 Euro. Muss man dem Vermieter auch erstmal verklickern, ne? Und der hat auch schon wohl reagiert und Handelsmakler darauf angesetzt, ihm Alternativen vorzuschlagen.
Okay.
Also kann es gut sein, dass der Laden schließen muss oder eben mit anderen Konditionen weitergeführt wird. In jedem Fall, die gute Nachricht für die Beschäftigten ist, die 160 von den 200 können weitermachen, eben vor allem in diesen Franchise-Standorten. Und wenn die Kunden bald nicht mehr in Düsseldorf dort einkaufen, dann zumindest online oder im Urlaub.
Ja, ein Standort in dieser Stadt, der nichts mit den Klamotten von Adenauer, aber ein bisschen was mit Schifffahrt zu tun hat, ist der Hafen.
Richtig.
Und auch da ist in der letzten Woche etwas passiert, was dich ja auch mal wieder sehr beschäftigt hat, dass ich bekomme, dass er hier auch mit im Redaktionsalltag, das geht ja dann wirklich auch manchmal Schlag auf Schlag und sehr spontan. Und da geht es auch ein bisschen darum, dass bestimmte Dinge finanziell nicht mehr gewährleistet werden können.
So ist es.
Oder im Unklaren sind.
Ja, genau. Nämlich das Unternehmen Zentrum Development, ein bekannter Immobilienprojektentwickler, hat Insolvenz anmelden müssen, sind aber noch nicht, so wie Adenauer, im eröffneten Verfahren, also in der Regelinsolvenz, sondern im vorläufigen Insolvenzverfahren. Bedeutet, dass gerade ein vorläufiger Insolvenzverwalter forscht, ob es einen Insolvenzgrund gibt, also ob die zahlungsfähig oder überschuldet sind. Heißt aber eben auch, dass das Unternehmen in Schieflage ist, dass sie sich sanieren müssen, dass die 52 Beschäftigten gerade ihre Gehälter nicht mehr vom Unternehmen bekommen, sondern das heißt ein Insolvenzgeld Vorfinanzierung, also von der Bundesagentur für Arbeit, wo Unternehmen eingezahlt haben. Und das ist schon eine Entwicklung, die nicht gut ist für Zentrum Development natürlich, weil die waren schon mal insolvent im Sommer 2023. Hatten sich dann retten können, weil die einfach viele gute Projekte weiterhin in der Pipeline hatten, wie man so schön im Immobilienjargon sagt, in München, in Berlin, in Düsseldorf. Und dann konnten die eben 2024 neu starten mit dieser jetzt erneut insolvent gegangenen Zentrum Development. Und ja, eine Person, die du schon genannt hast, Uwe Reppegater, der Gründer von Zentrum, der Geschäftsführer von Zentrum, sitzt seit Mitte April bis heute in Untersuchungshaft der JVA Düsseldorf, weil ihm schwere Wirtschaftsdelikte vorgeworfen werden von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Bis zur Anklage gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Nur diese Tatsache, dass der alleinige Geschäftsführer, es gibt keinen anderen bei Zentrum Development, in U-Haft sitzt, hat sicherlich, ohne dass wir jetzt bisher die Gründe vom Unternehmen wissen können, weil sie es nicht gesagt haben, hat sicherlich nicht keine Ursache dafür, dass das Unternehmen jetzt in Schieflage ist.
Ja, gibt es da außer den Ist-Zustand, der sich ja letzte Woche quasi eröffnet und entfaltet hat, gibt es da irgendwie Aussichten, Entwicklungen in den letzten Tagen? Kann sich eigentlich Uwe Reppegater dazu irgendwie äußern? Darf er das? Hört man von dem mal was? Also wie ist das so in so einer JVA?
Wir waren jetzt noch nicht bei der JVA Düsseldorf und haben versucht, ihn zu besuchen. Ich glaube, das wäre so die letzte Eskalation. Aber Spaß beiseite. Also wir kriegen von ihm und seinem Strafverteidiger nichts, keine Rückmeldungen. Keine Reaktion, auch kein anderes Medium übrigens. Und von Zentrum selber ist es auch schwierig, weil die Sprecherin hat ihr Mandat niedergelegt vor einigen Wochen, also es war eine externe Sprecherin, und vom Unternehmen selber meldet sich, wenn überhaupt, ein Medienanwalt, der einem droht, wenn man kritische Fragen stellt. Das beeinflusst nicht unsere Berichterstattung, aber es zeigt, die haben jemanden mandatiert, der versucht, ein bisschen was zu verhindern.
Ja.
Nur Antworten tut er auch nicht. Er sagt dann halt laufende Verfahren etc.
Ja.
Und wir haben halt versucht rauszufinden, welche Projekte sind das denn eigentlich noch, bei denen Zentrum Development, die jetzt eben insolvent sind, mitmischen. Und das ist auch nicht so leicht, weil die ganz viele Unternehmen haben. Also wer das sich mal anschauen will, Kaistraße 8b im Düsseldorfer Hafen, ein sehr prägnantes, schwarz verglastes Gebäude mit einem Klingelschild, was es wahrscheinlich so nicht in Düsseldorf woanders noch gibt. Da sind über 150 Unternehmen drauf, die alle zu Zentrum und zu Uwe Reppegater gehören.
Alle eine Klingel, so ein riesen Klingelknopf.
Ich glaube, es gibt 5 Klingeln und 150 Unternehmen. Das ist wirklich, wirklich verrückt, wie wenn es jetzt so ein Briefkastenkonstrukt in Monheim wäre. Aber nein, das ist einer der bekanntesten Immobilienunternehmen Deutschlands und Düsseldorf, die zum Beispiel bekannt sind für die Entwicklung des Kühlbogens 2. Ein tolles, großes Projekt, was erfolgreich zu Ende gebracht wurde, aber auch Berlin, Kudamm, München, Maximilianstraße. Und wenn man jetzt so die Kö entlangläuft, findet man schon noch Spuren von Zentrum. Also zum Beispiel, wenn man so die Kö runterspaziert, fangen wir mal in der Mitte an, Königsallee 46. Mhm. Das ist ein Objekt, was bis vor kurzem sogar noch auf der Internetseite von Zentrum Development, die zwischenzeitlich abgeschaltet war, kurz nach dem Insolvenzantrag, aber auf jeden Fall zu den Entwicklungsprojekten zählte. Und da hatten wir als Rheinische Post im Sommer 2025 berichtet, dass ein Luxusjuwelier namens Van Cleef & Arpels rein soll und eigentlich jetzt schon die Baustelle im Rohzustand übernehmen sollte. Das ist aber bisher nicht passiert. Es gibt Verzögerungen, also großes Fragezeichen. Dann gibt es aber zum Beispiel ein paar Hausnummern weiter an der Ecke Steinstraße, Rolex, Kö 52 und 54, eine Entwicklung, die Zentrum-Leute machen, allerdings nicht über die Zentrum Development GmbH, sondern über eine andere Gesellschaft.
Da hatten wir ja drüber gesprochen, vor einem Dreivierteljahr war das ungefähr, ne? Also so Ende letzten, Anfang dieses Jahres, und da weiß ich, dass da auch schon so ein bisschen…
Ja, das war ein riesiger Immobiliendeal von…
Ja, aber auch so ein bisschen verzweigt im Hintergrund, ne? Und so,
genau, und diese Gesellschaft findet man auch auf dem besagten Klingelschild und da läuft es weiter. Und auch in München bei einem Projekt von Zentrum läuft es weiter, was aber auch wieder eine andere Gesellschaft macht. Also so richtig genau weiß man irgendwie nicht, wo diese 52 Beschäftigten jetzt konkret angedockt sind. Wir warten noch auf Rückmeldung vom vorläufigen Insolvenzverwalter und so weiter, was Neues entsteht, geben wir Bescheid. Aber die Tatsache, dass dieses Unternehmen zum zweiten Mal insolvent ist und eben der Geschäftsführer in U-Haft sitzt, ist schon ein Ding, was die Immobilienszene bewegt, wenn man sich halt fragt, was wird aus denen?
Ja, und das nämlich ganz, also genau, was wird aus denen, beziehungsweise mich hat noch eine Sache vorher beschäftigt, war das eigentlich Leuten, die so ein bisschen eingeweiht sind oder die sich in dieser Welt auskennen, ne? Jetzt gar nicht, ich will nicht auf Insider hinaus, sondern… Also war das klar, dass das nochmal passiert und es war nur eine Frage der Zeit, also auch den Mitarbeitenden oder so, oder kann tatsächlich dieses, der alleinige Geschäftsführer sitzt in U-Haft, aber das Unternehmen, also kann das auch, hätte das auch funktionieren können sozusagen, oder war das eh klar?
Also ich habe es von mehreren Leuten gehört, die es erwartet haben und zwar nicht erst, ich habe es gedacht, als es passiert ist, sondern schon vorher,
verstehe.
Ne, der Tag wird kommen. Eben weil auch manche Projekte, die Zentrum machen sollte, die eine Menge Geld gebracht hätten, nicht kamen. Mhm. Beispiel Königsallee 40, eine große Immobilie, die mittlerweile dem Vermögensverwalter Commerzreal gehört, also einer Tochter der Commerzbank. Die sollten eigentlich mit Zentrum dieses große Objekt entwickeln, zum Beispiel um den Gucci-Laden dort zu vergrößern. Aber die haben gesagt, nee, wir machen es selber. Und damit ist Zentrum dann de facto ein großes Projekt durch die Lappen gegangen, was natürlich auch Einnahmen gebracht hätte. Und die Einnahmen brauchst du allein, um 52 sehr gute Leute, die haben, Ingenieure, Architekten zu bezahlen.
Ja.
Insofern verdichteten sich, sage ich mal, die Hinweise, dass es irgendwann finanziell schwierig werden könnte.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
Der Sommer ist da und ich für meinen Teil genieße das gute Wetter ja sehr. Trotzdem habe ich auch bei Sonnenschein jetzt langsam mal wieder Lust auf einen richtig schönen Kinoabend. Gut, dass man im Altus Open Air Kino beides wunderbar vereinen kann. Programmtechnisch gibt es da eine super große Auswahl von Neuheiten bis Klassikern. Da ist wirklich für jeden was dabei. Und den ausgesuchten Film kann man dann mit bestem Blick auf den Rhein und die Düsseldorfer Skyline genießen. Natürlich mit Snacks und kühlen Drinks. Am 30. Juli ist die Saison gestartet und geht noch bis zum 6. September. Ein Geheimtipp von mir an euch ist zum Beispiel der Film Same Sun mit dem Fahrrad durch Afrika. Da wird sogar die Protagonistin vor Ort sein und von ihrer wirklich krassen Geschichte erzählen. Also, seid dabei und holt euch unbedingt Tickets unter altours-kino.de. Alle Infos packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Auf einen sommerlichen Kinoabend.
Jetzt mal ein Unternehmen, wo es gut läuft.
Absolut. Wir reden
und
von
immer besser, was, Moment, Fahrt aufnimmt.
So ist es.
Und jetzt du machst. Und jetzt du.
Ich wollte dich erstmal fragen, ob du weißt, wofür BYD steht.
Nee.
Build Your Dreams.
Build Your Dreams. Okay,
genau.
Gut.
Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Es ist der weltgrößte Hersteller von E-Autos. Auch sehr stark bei Plug-in-Hybriden, also Mischung aus Benziner und Stromer, aber bekannt für E-Autos, kommt aus China und hat in Düsseldorf ja mittlerweile zwei große Standorte. Einmal linksrheinisch von Moll an der Wildstädter Straße und einmal an der Automeile, wo auch sonst in Kooperation mit Ulm, 1000 Quadratmeter größter Standort zur Eröffnung war das in ganz Deutschland. Die expandieren riesig. Also in Europa mittlerweile das meistverkaufte Plug-in E- und Benzinerauto ist von BYD und in Deutschland kommen sie eben auch in Fahrt, wie du sagst. Und was die jetzt gemacht haben, ist mit der Premium-Marke, die heißt Denza, D-E-N-Z-A geschrieben, habe ich noch nie von gehört. Unser Chefredakteur hat mich witzigerweise Anfang der Woche drauf gebracht, schauen Sie mal hier, 1100 PS elektrisch, die kommen an die Kö. Ich so, aha, mhm. Habe mir das angeschaut und tatsächlich Königsallee 92A, ich komme gerade daher, wo wir hier gerade sprechen, laufen schon so eine Handvoll asiatisch aussehende Handwerker rum und bauen
das
den Laden.
Das ist recht weit hinten, ne? Richtung Graf-Adolf-Straße.
Genau, also wenn du diesen kleinen Platz kennst, begrünt, Ende, Kö, Graf-Adolf-Straße, da gegenüber. Ja. Nebenan hat Jades aufgemacht vor kurzem. Auf der anderen Seite ist sowas wie Marco Polo Brillen, Kaiser Coffee Fellows. Und dieser Laden steht schon länger leer. Da war früher mal Zwilling drin.
Ja. Ja, ich
250 Quadratmeter und da werden demnächst zwei hochmotorisierte E-Autos drinstehen, zum Beispiel der Denza GT9, das ist ein Auto mit 1100 PS, kostet weit über 100.000 Euro.
Und dann kann man direkt auf der Kühe so eine Probefahrt machen.
Ja, also ich meine, die
so
Logistik,
wie alle.
Ja, eher zoom.
Ja.
Wumm, also ich meine, es gibt ja auch E-Autos, die verrückterweise
das so eingebaut
Sounds
haben,
wie bei Mercedes AMG, aber das ist Geschmackssache. Genau, und die expandieren, die wollen bis Ende dieses Jahres 40 Standorte in Deutschland haben und haben sich wohl in die Kö verliebt. Und das ist eine witzige Geschichte. Stella Lee ist die Vizepräsidentin, also die mächtigste Frau und eine der mächtigsten Personen bei BYD. Die war im September in Düsseldorf, ja, hat im Breidenbacher Hof übernachtet, so die Legende, die wohl stimmt, lief über die Kö und liebte dann diesen Stand und sagte, wir müssen hier hin. Obwohl sich Düsseldorfer Autohändler denken, Kö, Autoladen, vielleicht jetzt keine so gute Idee, wo willst du parken, wo willst du das Auto ausfahren?
Also tatsächlich, genau, wo willst du, also das lädt ja zum einen ein, da sich so einzureihen in die Autoshow auf Leute, die da am Wochenende ihre Runden drehen, aber das, also tatsächlich, ich meine, auf der anderen Seite bist du natürlich schnell auf der Autobahn hinten, also wenn man jetzt mal so eine Probefahrt macht.
Ja, ne? Ja, aber die Laufkundschaft sucht auf der Kö ja eher nach Schmuck und schicken Pullis als nach Autos, aber die haben sich jetzt für diesen Standort entschieden und gehen da demnächst rein, zahlen auch eine horrende Miete, wollen da 5 Jahre Minimum bleiben und zeigen eben damit, welche Ambitionen die in Deutschland haben. Und das finde ich schon interessant. Ich meine, noch sind die jetzt in Deutschland nicht so sichtbar, diese ganzen chinesischen E-Automarken. Aber wenn man sich allein mal die Düsseldorfer Innenstadt anschaut, wir haben NIO im Köbogen schon einige Jahre. Wir haben BYD an der Automeile und im Linksrheinischen. Wir haben Polestar, die ja auch
Berliner Allee,
schwedisch-chinesisch sind, genau, an der Berliner Allee von Moll wird das gemacht.
Ja. Was ich auch einen komischen Standort finde für so einen Autosalon. Mhm. Also da habe ich dasselbe gedacht. Ne? Das ist noch ein bisschen flächiger als die Kö vielleicht, aber so.
Man hat halt Moll den Vorteil, denen gehört das Objekt, also die können die Miete selber steuern und man hat zumindest ein bisschen mehr Platz als an der schmal gebauten Kö.
Ja.
Und dann gibt es noch Xiaopeng, Xpeng geschrieben, die demnächst in genau diesen Standort auch noch reingehen von Moll. Also das wird auch noch mal mehr werden. Und dann gibt es ja Aston Martin neuerdings an der Steinstraße Ecke Kö. Lucid schon länger, den
Und es gibt aber doch auch an der Raterstraße, ganz hinten am Schlachthof in Derendorf. Ganz hinten, da ist doch auch so ein, gegenüber vom alten Schlachthof bei Kaufland und so, ist doch auch so ein Auto.
Welcher Hersteller?
Ja, das frage ich mich halt gerade.
Okay. Also die in der Innenstadt sind auf jeden Fall stark gewachsen. Ich persönlich kannte das erstmals von Tesla und ganz früher von Brabus. Ne? Also Tesla war im Köbogen, aber nur zu Beginn. Jetzt sind die ja riesig nahe der Automeile. Brabus war irgendwie so eine Boutique mit diesen aufgemotzten Mercedesen. Und jetzt wird die Kö so ein bisschen neu entdeckt von Automarken.
Automeile.
Da haben wir mal nach diesen beiden Insolvenzthemen mal wieder eine fette Expansion.
Ja, und somit enden wir auf einer... Naja, zumindest für die positiven, auf der das hätte ich doch jetzt besser mir selber nicht ausdenken können. Und auf der Überholspur, passt du auf eurer Fahrt in Urlaub aber gefälligst mal ein bisschen auf.
Absolut.
Rechtsfahrgebot, ne?
Ich bleib rechts.
Und gute Fahrt, gute Reise.
Danke, Tosja.
Ich spreche hier für alle Hörenden, wir sind sehr gespannt, wie euer Urlaub dann war, aber das wirst du ganz sicher
Ende
berichten.
August mehr.
Vielen Dank und
au
bis zum nächsten Mal. Tschüss. Im Düsseldorfer Süden befindet sich der Sitz der altkatholischen Gemeinde. Dort walten Sarah Suest und Theresa Schumacher seit einigen Wochen als frisch geweihte Diakonin bzw. Priesterin. Über ihren Alltag und ihre Aufgaben in der Gemeinde, ihren persönlichen Weg an ihre jetzigen Positionen und die Geschichte ihrer Kirche habe ich mit ihnen gesprochen. Wieder einmal habe ich mein Aufnahmegerät eingepackt und mich auf den Weg gemacht. Diesmal ein wenig untypisch für mich mit dem Auto. Ich habe abgewägt, ob ich es mit dem Fahrrad bis hierher schaffe. Jetzt sind es heute auch knapp 30 Grad. Da habe ich dann irgendwie, bin ich auf mein Cabrio umgestiegen. Ich wohne in Pempelfort und ich musste jetzt schon einen kleinen Weg auf mich nehmen, was ich sehr, sehr, sehr gerne gemacht habe. Und ich bin gelandet in Reisholz. Und sitze hier mit zwei wunderbaren Gästinnen und weil ihr ja das viel besser könnt als ich, stellt euch doch mal vor.
Gerne. Mein Name ist Sarah Suest. Ich bin jetzt seit 2 Jahren hauptamtliche Seelsorgerin hier in der altkatholischen Gemeinde in Düsseldorf. Mhm. Ich war das erste Jahr pastorale Mitarbeiterin, dann ein Jahr Diakonin und jetzt seit Anfang Juli bin ich zur Priesterin geweiht.
Mhm. Mein Name ist Theresa Schumacher. Ich gehöre seit 2 Jahren zur altkatholischen Gemeinde hier in Düsseldorf und bin seit 2 Wochen hier als Diakonin im Ehrenamt tätig, weil ich da geweiht worden bin in Bonn in der Namen Jesu Kirche.
Sagt man herzlichen Glückwunsch zu so einer Weihe?
Ja, gerne.
Dann herzlichen das kann Glückwunsch. Man durchaus sagen.
Weil Dankeschön. Das ist ja tatsächlich noch gar nicht so lange her. Jetzt werden sich vielleicht die ein oder anderen HörerInnen fragen, ganz grundsätzlich katholisch, Frauen geweiht. Hä? Natürlich, das Alt davor ist natürlich ist das kleine Wörtchen, was den Unterschied macht. Auch da könnt ihr viel besser erklären, wie die Umstände sind. Ich möchte jetzt nicht sagen, wie es dazu kommt, sondern was die Geschichte dahinter ist, was der Weg dahin ist, dass wir jetzt hier zu dritt sitzen und ihr ein bisschen davon erzählt, wie es ist als Diakonin und als Priesterin.
Ganz kurz vielleicht zur Einordnung. Die altkatholische Kirche ist eben hier in Deutschland 1870 nach dem Vatikanischen Konzil, dem ersten Vatikanischen Konzil eben entstanden, weil es da Menschen gab, die gesagt haben, sie glauben nicht, dass ein Mensch unfehlbar ist und sich auf ihr eigenes Gewissen verlassen wollten und da gesagt haben, wir müssen dann schauen, dass wir uns zusammenschließen und eine neue Kirche gegründet worden ist, die sich eben auf die alte Zeit, also die ersten paar hundert Jahre, so das erste Jahrtausend wieder berufen hat. Und der Name ist heute total irreführend. Man denkt immer, das ist irgendwie total verstaubt, antiquiert. Nein, gar nicht. Die altkatholische Kirche ist sehr liberal, eben weil Menschen jeglichen Geschlechts zu Priesterinnen und Priestern, Diakoninnen und Diakonen, Bischöfinnen und Bischöfen geweiht werden können. Und es ist auch in demokratischen Strukturen aufgestellt.
Genau. Verstehe.
Genau. Und dass Frauen geweiht werden können, ist seit den 90ern so. Und für mich zum Beispiel war das auch ein wichtiger Grund, altkatholisch zu werden. Mhm. Also ich war vorher auch römisch-katholisch, wie ganz viele in der altkatholischen Kirche und war auch vorher schon Seelsorgerin. Und habe das mit total viel Freude gemacht, aber habe immer so gemerkt, ein bisschen was fehlt. Und deswegen war das für mich auch mit ein Grund zu sagen, ich werde altkatholisch.
Ja, jetzt haben wir uns ja im Vorfeld, um diesen Termin hier zu finden, auch ein bisschen schon hin und her unterhalten per Mail. Und gerade als es dann auf diese Weihe zuging, war natürlich viel los drumherum. Also ihr bereitet euch darauf vor, wie kann man sich das vorstellen? Also ich kann mir auch da denken, dass die wenigsten vielleicht mal bei so einer Weihe dabei waren oder überhaupt die Choreo dahinter kennen sozusagen. Wie hat man jahrelange Vorbereitung, meldet man sich, bewirbt man sich, wird man gewählt? Wie ist das?
Es ist ein bisschen unterschiedlich, dadurch, dass ich ja hauptamtlich bin und die Theresa ehrenamtlich. Mhm. Deswegen war das bei mir tatsächlich ein Bewerbungsverfahren in die altkatholische Kirche, um ins Hauptamt zu kommen. Und da ist es so, dass man vorher schon ein Vollstudium entweder römisch-katholischer oder evangelischer oder auch orthodoxer Theologie haben muss. Mhm. Und dann macht man noch einen Master in altkatholischer Theologie, wo ich auch immer noch dran bin. Das gehört eben alles dazu und da gibt es mehrere Bewerbungsgespräche, bevor man dann ins Hauptamt starten kann.
Ja.
Und dann geht eben die Vorbereitung auf die Weihe los, dass man erstmal auch nochmal praktische Erfahrungen macht. Und dann wird auch einfach so ein bisschen geguckt, was braucht es denn noch, weil das ist bei uns halt sehr unterschiedlich. Mhm. Ich habe zum Beispiel vorher nie beerdigt, deswegen habe ich gesagt, da bräuchte ich nochmal ein bisschen Input. Das haben Kolleginnen von mir aber schon vorher gemacht. Da guckt man einfach individuell.
So wie so ein kleines Praktikum tatsächlich. Genau. Also man kann einfach dann mal mitlaufen und sich das angucken und Fragen stellen und wird angeleitet.
Genau. Also ich war hier direkt hauptamtliche Seelsorgerin, habe auch vieles weitergemacht, was ich schon vorher gemacht habe, aber nochmal besonders das geübt, was ich noch nicht so viel gemacht habe, wie Predigen oder eben ja. dann Beerdigungen.
Ja, ja, verstehe. Spannend. Also du hast ja gerade schon, da würde ich auch gleich gerne nochmal drauf, genau, die ist vielleicht nicht so groß oder ihr seid ja auch die einzige Kirche, altkatholische Kirchegemeinde hier in Düsseldorf und ihr habt gerade schon erzählt, auch für die Umgebung. Also genau, vielleicht wie viele Gemeindemitglieder und so es gibt, das können wir ja gleich nochmal gucken. Wie war es bei dir? Also wie ist das dann ein ähnlicher Weg oder ist es wegen des Ehrenamts nochmal ein bisschen anders?
Naja, ich hatte jetzt noch kein irgendwie großes Bewerbungsverfahren. Ich habe einfach erstmal angefangen, weil es mich selber interessiert hat, auch nochmal diesen Masterstudiengang in Bonn zu machen, da am altkatholischen Seminar, und wusste nicht, in welche Richtung es gehen soll. Also ich konnte mir gut vorstellen, das vielleicht auch hauptamtlich zu machen, aber ich liebe einfach meinen Beruf an der Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe. Und das hat sich dann während des Studiums nochmal so rauskristallisiert, dass ich das unbedingt als Hauptstandbein so beibehalten möchte. Und fürs Ehrenamt hätte ich jetzt gar nicht so viel an Studien machen müssen, aber mich hat es einfach so interessiert, diese sehr, sehr sinnvolle Theologie, die ich da so erlebt habe und mitbekommen habe. Genau, und ich habe dann einfach diesen Weg gewählt, dass ich mal diesen Gedanken hier in der Gemeinde eingebracht hat. Die Gemeindeversammlung hat dann ein Votum abgegeben dafür. Das finde ich auch total schön, dass man eben aus den Menschen heraus wirklich gewählt ist oder da dieses Votum bekommt, diese Unterstützung hat. Genau, und dann habe ich noch ein Gespräch mit dem Bischof eben geführt und die Synodalvertretung hat auch zugestimmt, dass ich da geweiht werden kann.
Also man geht, wenn ich das richtig verstehe, schon mit so einem gewissen Vertrauensvorschuss ja auch dann so rein, was dann vielleicht auch diesen ganzen Prozess, wenn man nochmal ein bisschen was lernen muss oder auch so ein Studium ist ja in jeder Hinsicht irgendwie auch manchmal herausfordernd und so, aber man weiß irgendwie, okay, die nachher davon profitieren quasi, stehen oder tragen mich auch, weil sie mich ausgesucht haben.
Genau, das ist auch ganz bewusst in den Weihegottesdiensten kommt das auch vor. Das war für mich auch total wichtig, dass das da nochmal eine Rolle spielt. Es wird dann eben ein Votum von der Gemeinde oder in meinem Fall von zwei Gemeinden eingeholt, vom Professor von der Uni, der uns halt da erlebt hat, und eben dann von der Synodalvertretung, also der Bistumsleitung, dass sie alle sagen, wir können uns das gut vorstellen, dass du ins Hauptamt gehst oder dass du ins Ehrenamt gehst, dass du bei uns so eine Rolle in der Kirche übernimmst, dass das nicht nur davon abhängt, was ich so mir so vorstelle, ne, oder vielleicht von einem Bewerbungsgespräch, sondern tatsächlich jetzt hier bei mir von 2 Jahren Arbeit, dass die Gemeinden das mitbekommen haben. Und sich das eben gut vorstellen kann.
Jetzt hast du gerade das Wort Rolle schon gesagt. Was ist dann deine beziehungsweise deine Rolle? Also was sind die Aufgaben, die vielleicht auch Herausforderungen als Priesterin, als Diakonin? Also und wo ist da vielleicht auch der Unterschied? Ne? Also
genau. Also ich bin jetzt schon seit 2 Jahren hauptamtliche Seelsorgerin hier und das ist so der größte Part, dass ich halt einfach als Seelsorgerin für die Menschen in der Gemeinde oder ich bin auch in Aachen Seelsorgerin, also in beiden Gemeinden für die Menschen da bin und gucke einfach, was die brauchen und was steht an. Also persönliche Seelsorge mit den Menschen ins Gespräch gehen, vielleicht Krankenbesuche, aber auch Aktionen zu planen. Also hier gerade Düsseldorf ist eine sehr feierfreudige Gemeinde. Da gibt es eben viel, was dann so zu planen ist und zu gucken, wie kann man das gut umsetzen. Dann ist natürlich sowas wie Sakramentenvorbereitung, wenn in dem Alter Kinder da sind oder Jugendliche. Wir sind halt eine kleine Gemeinde, deswegen ist das jetzt nicht ständig. Aber klar, wenn Taufen anstehen, Erstkommunion feiern, dann sowas vorzubereiten. Ja, und dann eben so die ganz normalen Sonntagsgottesdienste. Und da haben sich natürlich dann die Aufgaben nochmal verändert. Also gerade am Anfang war es halt mehr mit dabei sein und vielleicht mal ausprobieren zu predigen und sowas. Und jetzt habe ich ja dann auch tatsächlich die ersten Messfeiern dann alleine gefeiert. Nach der Weihe. Sehr aufregend.
Ja, das glaube ich. Auch predigen, dann schreiben, ne? Oder sich auch, also man ist ja wahrscheinlich auch die ganze Zeit, oder in dem Fall du, damit beschäftigt zu, aufzunehmen, was passiert und was dann in so eine Predigt mit einfließt und so. Das, ist wahrscheinlich ein Fulltime-Job, was es ja dann jetzt auch ist. Anders als bei dir im Ehrenamt, ne? Hast du ja gerade schon gesagt, du hast noch ein anderes Hauptstandbein. Was ist deine Rolle? Was sind deine Aufgaben als Diakonin?
Ja, genau. Also ich darf mir halt im Ehrenamt auch die Sachen so ein bisschen herauspicken, beziehungsweise auch schauen, was ist natürlich von der Gemeinde so an Bedarf da. Es geht auch darum, eben im Gottesdienst mitzuwirken, da auch zu predigen oder Wortgottesdienste auch selber so zu gestalten, vorzubereiten und da eben auch die hauptamtlichen Seelsorgenden ein Stück weit zu entlasten. was ich von dir als Aufgabe jetzt dann hier in der Gemeinde übernehmen werde. Das finde ich total schön, ist die Kinderkirche. Mhm. Ist für mich am herausforderndsten, weil ich jetzt mit Menschen in dem Alter noch wenig irgendwie so zu tun hatte. Was mir selber ein großes Anliegen ist, weil ich das eben von der Bildungsakademie kenne, wo ich mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt, Kulturen, Religionen und so zu tun habe, ist wirklich auch das interreligiöse, interkonfessionelle. Da kann ich mir vorstellen, in Projekten mitzuarbeiten. Das wird aber erst noch so anlaufen. Mhm. Und ja, weil ich eben aus dem therapeutischen Bereich auch so ein bisschen komme und eben mit Palliativcare, Trauerbegleitung und so weiter, was ich dann auch hauptamtlich mache, da schon ein bisschen Know-how mitbringe, eben auch so Seelsorgsgespräche zu führen.
Ja, genau. Verstehe. Also ihr seid ein Team sozusagen. Wie viele gibt es noch drumherum? Also wie viele Priesterinnen, Priester, Diakoninnen, Diakone seid ihr hier insgesamt in dieser Gemeinde?
Ja, das ist hier gerade so ein bisschen eine Sondersituation, mhm, weil eigentlich gibt es pro Gemeinde nur eine hauptamtliche Person. Mhm. Jetzt war ich hier eben 2 Jahre gemeinsam mit meinem Kollegen Clemens Engels, weil wir beide relativ neu angefangen haben und dann ging das so für die erste Zeit. Es war aber auch klar, dass das nicht auf Dauer ist. Und Clemens ist jetzt vor ein paar Monaten hier zum Pfarrer gewählt worden. Also er wird die Gemeinde in Zukunft leiten und ich werde versetzt werden. Ah. Anfang September nach Essen und nach Bottrop.
Okay.
Und dann hoffentlich bald mein Studium abschließen und ja, kann mich dann da zur Pfarrerin wählen lassen,
okay,
wenn das für mich passt und wenn das für die Gemeinde passt.
Ich verstehe, aber ich habe jetzt schon ein bisschen rausgehört, es ist sowieso alles vernetzt, also du gehst dann auch dieser Gemeinde hier nicht komplett verloren, sondern es ist ja wahrscheinlich sowieso alles in Berührung.
Genau, also gerade hier in der Gegend. Die Entfernung sind natürlich ein bisschen weiter dann, aber wir haben schon gesagt, wir möchten gern versuchen, die Erstkommunion-Vorbereitung zusammen zu machen und dann dadurch ein bisschen die Verbindung zu halten oder uns gegenseitig zu vertreten, wenn wir im Urlaub sind oder so.
Ja.
Genau, das schon. Dann haben wir hier noch einen ehrenamtlichen Diakon, der war ganz, ganz lange hier. Der kommt allerdings jetzt mit nach Essen, wenn ich versetzt werde.
Den nimmst du mit. Ja.
Also für 1,5 Monate haben wir hier jetzt Luxus. Ja. 2 Hauptamtlichen, 2 Ehrenamtlichen, genau.
Und dann, ja gut.
Dann teilen wir uns wieder auf.
Liegt immer in der Luft. Das ist ja eigentlich auch was Schönes, wenn es sich bewegt. Jetzt haben wir das gerade schon so ein bisschen gestriffen. Wie viele seid ihr insgesamt? Also wie groß ist hier die Gemeinde? Kann man das genau beziffern? Also ihr wisst wahrscheinlich eine genaue Personenanzahl, aber genau,
genau,
was sind da so ein bisschen
die Rahmenbedingungen?
Es ist eine kleine
Gemeinde, also viele altkatholische Gemeinden, das gehören jetzt 260 Menschen dazu. Mhm. Das ist natürlich nicht viel, gerade wenn halt, wie gesagt, viele so aus dem römisch-katholischen kommen und das so kennen. Ich hatte vorher eine Gemeinde, da waren es über 20.000 Menschen. Das ist natürlich schon nochmal ein Unterschied. Die Gemeindestruktur ist aber auch eine ganz andere. Also es ist eben so, dass sehr, sehr viele bewusst altkatholisch geworden sind und dann auch sehr aktiv dabei sind.
Mhm. Kann man das auch dann am Altersdurchschnitt so ein bisschen sehen? Also ne, ist es dann eher eine nicht nur junge Kirche im Gegensatz zur römisch-katholischen und so, sondern auch die, also sind die Gemeinden dann auch relativ jung, in Anführungszeichen, wenn sich Menschen auf ihrem Weg quasi entscheiden, ne? Also ich kann mir vorstellen, dann wird man vielleicht ein bisschen reingeboren, also wenn meine Eltern beide altkatholisch sind und ich mich entscheide, da auch mitzumachen, dann wähle ich das vielleicht, aber also könnt ihr da so einen kleinen Abriss geben?
Genau, also die wenigsten Menschen in der altkatholischen Kirche sind wirklich altkatholisch getauft worden, mhm, sondern viele sind aus anderen Kirchen, aus anderen Konfessionen irgendwie auf unterschiedlichsten Wegen dann zur altkatholischen Kirche gekommen. Ja, und der Altersdurchschnitt ist tatsächlich geringer und ein klitzekleiner Prozentsatz sind sogar mehr Männer, mhm, was nochmal ein anderes Kirchenbild abgibt. Also in einer normalen Gemeinde jetzt irgendwie wären wir jetzt wahrscheinlich irgendwie so mit rund um die 40 halt einfach was Besonderes und hier haben wir ganz viele andere Leute, die auch in unserem Alter sind und genau.
Verstehe. Und 260 Leute hast du gesagt?
Genau.
Dann kennt man sich ja auch wirklich gut jeweils, ne? Und jetzt mischen sich diese Gemeinden auch, also wenn ich dann in eine andere Stadt ziehe, habe ich dann dadurch, dass die, also sind die überall so relativ klein oder also dass man immer auch wieder gut reinkommt? Also ist es eigentlich eine Riesengemeinde übers ganze Land verteilt und man hat nur so die Standorte und zieht vielleicht dann, ja, wenn man umzieht oder?
Also es sind viele Gemeinden relativ klein.
Wie viele gibt es insgesamt in Deutschland?
Es gibt so um die 60 Gemeinden, genau. Mit 40 Pfarrstellen, also es gibt halt einige, die sich mehrere, also wo mehrere Gemeinden sich eine Pfarrstelle teilen. Ja, und viele Gemeinden sind eben klein und viele, würde ich auch sagen, kennen sich untereinander, aber es ist natürlich schon eine Herausforderung mit den Entfernungen. Das merkt man auch schon in den einzelnen Gemeinden, also zu Düsseldorf gehört dann eben auch Neuss und Langfeld, Solingen, Wuppertal, Remscheid, alles dazu. Und natürlich nicht alle können so super regelmäßig kommen. Mhm. Und dann noch zu sagen, wir sind auch noch im Dekanat, was ganz NRW und ist unterwegs, oder im Bistum, was ganz Deutschland ist, das können natürlich nicht alle. Ich habe trotzdem das Gefühl, es gibt einen relativ hohen Zusammenhalt, also dass man versucht irgendwie auch mal woanders vorbeizuschauen, ja, da mal, einfach mal zu Besuch zu kommen oder bei Veranstaltungen da zu sein. Aber klar, die Entfernungen machen das schon manchmal herausfordernd.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Genau, und was Besonderes ist halt auch einfach, dass es wirklich familiäre Strukturen sind. Und jetzt gerade bei uns in der Kirche, es gibt genau drei Reihen. Also auch wenn man in der letzten sitzen möchte und sich erstmal so ein bisschen zurücknehmen, es geht nicht wirklich lange so.
Jetzt als relativ kleine Gemeinde in einer ja doch recht großen Stadt. Jetzt ist natürlich dieser Ort hier auch nicht mitten im Zentrum. Allein da in der Gegend, wo ich wohne, sind, glaube ich, 9 Kirchen in Sichtweite. Also es gibt ja schon auch viele größere Gemeinden oder überhaupt viele Gemeinden, ja, noch anderer Konfessionen. Seid ihr da auch connected? Seid ihr, also wahrscheinlich mit einer der kleineren Gemeinden in der Stadt. Also ist das sowieso ein bisschen getrennt, weil es sich ja auch getrennt hat irgendwie, ne? Nach dem Vatikanischen Konzil, was du gerade gesagt hast. Oder ist da auch ein Austausch?
Also auf jeden Fall
jetzt gar nicht so suggestiv, also soll gar nicht in irgendeine Richtung gehen, aber genau, seid ihr mit in so einem Verbund oder müsst ihr euch eh mal so ein bisschen erklären und genau.
Genau, also wir sind mit in der ACK, dann eben mit den ganzen anderen christlichen Konfessionen, die es so gibt. Also ich weiß nicht, ob alle dabei sind, aber ja schon sehr viele. Da haben wir sehr regelmäßigen Austausch dann eben auf hauptamtlicher Ebene, dass wir auch gucken, was geht denn so gemeinsam in der Stadt und was ist gerade so dran. Das ist uns sehr wichtig. Und dann gibt es das nochmal hier so auf regionaler Ebene, also so für Düsseldorf Süd. Das ist das nochmal in klein gibt quasi mit römisch-katholisch, evangelisch und uns, dass man nochmal guckt, was brauchen wir denn hier in den Stadtteilen?
Ja.
Genau. Und viele von unseren Gemeindemitgliedern sind auch einfach, ich würde jetzt mal sagen, ökumenisch unterwegs, ja, weil oft ist auch einer konvertiert und der Partner, die Partnerin vielleicht nicht. Man hat noch Verbindungen zu den, zu den Herkunftsgemeinden. Also bei mir ist das auch so, als ich jetzt nochmal hier die Primiz, also die erste Messe gefeiert habe oder auch bei der Weihe, waren total viele auch aus meinen vorherigen Gemeinden da, weil wir ja nicht irgendwie im Bösen auseinandergegangen sind.
Ja, ja, und ich verstehe.
Gibt es auf jeden Fall Verbindungen.
Und Verzeihung, du wolltest gerade noch was sagen.
Genau, und also die Ökumene ist in der altkatholischen Kirche einfach total wichtig. Es gab Dialogprozesse mit den orthodoxen Kirchen, mit der römisch-katholischen Kirche. Wir haben Kirchengemeinschaft mit der anglikanischen Kirche, mit der Kirche von Schweden, mit der unabhängigen Kirche auf den Philippinen, mit der Matoma-Kirche in Indien. Also das ist einfach was ganz Grundlegendes, dass man da den Austausch, die Vernetzung sucht und da auch gemeinsam Gottesdienste feiert. Das ist wirklich total unkompliziert. Es werden alle eingeladen, eben da an der Kommunion teilzunehmen, die getauft sind und an die Anwesenheit von Jesus da in dem Brot und dem Wein glauben.
Ich verstehe.
Und das ermöglicht ja auch nochmal ganz andere Aktivitäten. Also wir waren jetzt zum Beispiel am Wochenende beim Kling Pride, also beim CSD in Solingen, weil Solingen eben auch zum Gemeindegebiet gehört. Und das läuft jetzt schon seit mehreren Jahren gemeinsam mit der evangelischen und mit der freievangelischen Gemeinde. Und dann kann man eben auch einen richtig großen, tollen Gottesdienst aufziehen und gemeinsam einen ökumenischen Kirchenstand haben beim Straßenfest. Muss man realistisch sagen, das könnten wir alleine gar nicht. Und es ist total schön, da auch im Austausch zu sein und eben gemeinsam unterwegs zu sein.
Ja. Und vielleicht auch eine Frage, die auf der Hand liegt, wenn ihr dann so, ja, ich stelle mir immer vor, man ist irgendwie bei einem Abendessen oder bei einer Party oder so und dann erzählt man, was man macht und dann, wie ich auch schon einstiegs gesagt habe, so ne, natürlich zwei Wörter, die sich dann vielleicht erstmal beißen bei den meisten, die nicht genau wissen, worum es geht. Habt ihr da das Gefühl, dass ihr euch oft erklären müsst oder dass das anders rezipiert wird, wenn ich jetzt römisch-katholisch bin und nur das kenne vielleicht, ne? Also diese Rolle als Frau ja auch einfach, als Priesterin beziehungsweise Diakonin, also
auf
ist das
Fall.
Was ihr oft erklären müsst oder wo ihr auch oft das Gefühl habt, das muss man irgendwie, ja, wie so rechtfertigen oder?
Genau, also es gibt auf jeden Fall immer eine Irritation. ich habe das Gefühl, ich musste mich auch vorher schon erklären, dass ich halt überhaupt in der Kirche aktiv bin und hauptamtlich da aktiv bin, also auch als ich Pastoralreferentin war, ist das ja jetzt für Menschen in meinem Alter, in unserem Alter nicht so total üblich. Und da war auch immer schon die Frage, warum machst du das denn? Und jetzt ist es halt nochmal mehr so diese Irritation, altkatholisch, was ist das denn? Ist das nicht total konservativ? Das muss halt irgendwie immer wieder erklärt werden. Ich habe das Gefühl, dass total viele dann eigentlich positiv überrascht sind und sagen, ach, das klingt aber spannend, habe ich noch nie von gehört, aber da eigentlich dann offen für sind, wenn man ein bisschen was erzählt.
Ja, verstehe.
Genau, also wenn man dann über diese Irritationsschwellen so drüber ist, dann kriegt man ganz häufig, also super positives Feedback und haben die Leute auch Lust, sich diese Kirche mal anzuschauen und finden das einfach ganz, ganz wichtig, dass Frauen diese Rollen einnehmen dürfen und sagen, das würden sie sich für andere Kirchen, andere Konfessionen eben auch wünschen.
Ja, verstehe. Jetzt sitzen wir ja hier im Innenhof eurer Kirche. Und im Hintergrund hört man ein bisschen Kinder lachen. Ich glaube, da ist irgendwo ein Spielplatz. Was aber ich mich auch frage, genau, seid ihr da auch, ich sage das in sehr großen Anführungszeichen, normal auf, also habt ihr auch einen Kindergarten, habt ihr irgendwie, also gehört das auch zu eurer Gemeinde, so wie bei anderen Gemeinden vielleicht auch, oder verteilt sich das dann auf andere?
Nee, tatsächlich nicht, weil dafür sind wir einfach zu klein. Also das mit 260 Menschen irgendwie umzusetzen, kriegen wir nicht hin. Also es gibt eine Gemeinde in Bonn, die haben einen Kindergarten, das ist aber die einzige altkatholische Gemeinde in ganz Deutschland, die das hinkriegt. Wir versuchen halt so irgendwie in der Stadt präsent zu sein. Also jetzt hier im Viertel besonders, beim Paulinenparkfest zum Beispiel, versuchen wir dann dabei zu sein. Oder wenn halt so im Jahreskreis irgendwie besondere Sachen sind. Und im Diakonischen unterstützen wir den Knackpunkt in der Stadt, eben regelmäßig, dass wir sagen, das machen wir jedes Jahr und sammeln da dann eben Spenden für.
Ja. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären, was das
genau
ist?
Der Knackpunkt ist eine Notschlafstelle in der Stadt für Mädchen und junge Frauen, die wohnungslos sind und oft auch von der Suchtproblematik betroffen sind. Und dann haben wir gesagt, dass wir suchen uns quasi ein Projekt, das wir regelmäßig unterstützen können, damit es auch irgendwie nachhaltig ist und ja, wir da auch irgendwie eine Verbindung haben. Deswegen waren einige von uns schon mal da und haben sich das schon mal angeguckt. Genau, das machen wir eben jedes Jahr, dass wir sagen, wir sammeln da einmal Sachspenden, aber auch Geldspenden für, dass wir das unterstützen können.
Genau, das wäre jetzt auch noch eine Frage, dieses ganze Gemeindeleben, Engagement, also seelsorgerisch, anders begleitend, trauerbegleitend und so. Also ist das was viel abgerufen wird? Macht ihr das auch quasi außerhalb der Gemeinde? Also dass ihr, wenn ihr manchmal merkt, so wie mit Knackpunkt, da ist noch Bedarf an anderen Stellen. Genau, also könnt ihr ein bisschen darüber erzählen, über das Gemeindeleben an sich und die Sachen, die ihr dann vielleicht macht für euch, für andere, mit allen.
Genau. Also ich verstehe tatsächlich auch meine hauptberufliche Tätigkeit so ein Stück weit von diesem diakonischen Gedanken her. Also habe das nicht jetzt erst ab der Weihe so angefangen, sondern einfach auch vorher immer mit diesem christlichen Hintergrund so gehabt. Und da finde ich es einfach schön, wenn man mit den Menschen so in den tiefen Austausch kommen kann, vielleicht auch mal auf so spirituelle Themen einfach zu sprechen kommt und wirklich an so existenziellen Punkten im Leben vielleicht nochmal eine Unterstützung, eine Begleitung geben kann. Gerade wenn ich an meine Azubis denke, die aus allen möglichen Ländern dann hierher gekommen sind oder von Trauererfahrungen erzählen, dann ja, finde ich das schon einfach ganz wichtig, da einfach präsent zu sein, zuzuhören, und das verstehe ich dann auch als so seelsorgende Tätigkeit. Und sonst ist es so, dass einzelne Begleitungen stattfinden von Menschen und das halt zwischendurch mal abgefragt wird oder ja, das in so einer Regelmäßigkeit dann hier in der Gemeinde auch passiert.
Und ich habe das Gefühl, dass das eigentlich bei vielen Gemeindemitgliedern so ist, dass sie das, was sie so in ihrem Beruf oder auch darüber hinaus im Ehrenamt machen, dass das eben geprägt ist von ihrem christlichen Menschenbild, von ihren christlichen Werten, dass sie zum Beispiel in der Notfallseelsorge aktiv sind oder wie du sagst, dann ne, im Hospiz oder in der Ausbildung. Da gibt es eben ganz viele in der Gemeinde, die sowas dann entweder haupt- oder ehrenamtlich machen. Und wir begleiten natürlich dann, wenn irgendwie Themen aufkommen, aber das ist, da sieht man halt irgendwie, Seelsorge hängt auch nicht nur an uns, sondern wird eben auch von der Gemeinde getragen. Genau, und wir sind dann eben für die Gemeindemitglieder da. Und auch für alle, die sonst so kommen, weil wir haben auch ganz viele Menschen, die regelmäßig kommen, auch schon zum Teil seit Jahren und nicht zur Gemeinde gehören. Das heißt, da machen wir jetzt auch irgendwie keine große Unterscheidung. Ja. Wir sind halt für die Menschen da, die uns ansprechen.
Ja, verstehe. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, es ist auch eine sehr feierfreudige Gemeinde. Also jetzt, was wird da alles gefeiert und wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, wir haben ja gerade großes Jubiläum, 150 Jahre altkatholische Kirche hier in Düsseldorf. Und da haben wir ein Programm, das uns über ein Jahr begleitet. Es hat angefangen eben mit einem besonders ausgestalteten Fedelszug hier im Viertel, wo wir nochmal einen Wagen mehr hatten und viel mehr Teilnehmende als sonst. Dann ging es weiter mit einem Jubiläumsgottesdienst, wo wir auch wirklich viele Gäste eingeladen hatten. Der Bischof zu Besuch kam hierher und viele Leute eben auch aus der Lokalpolitik. Wir haben dann einen Spaziergang gemacht zu altkatholischen Orten hier in Düsseldorf.
Zum Beispiel?
Ja, wir waren in der vorherigen Kirche, wo die altkatholische Kirche eben jahrelang zu Gast war, in der Terstegenkirche, gell?
Ist das in Golzheim?
Ja, genau. Und wir haben den Friedhof besucht, wo eben Richard Hasenclever bestattet ist, also der die Gemeinde hier mit aufgebaut hat, gegründet hat, und sind da so durch die Personen, die da an dieser Gründung beteiligt war, da haben wir drüber gesprochen, sind ins Gespräch gekommen. Dann war noch war der Clemens zu Gast im Maxhaus, gell, bei dem Mittwochsgespräch. Wir haben nochmal eine Veranstaltung im Maxhaus, wo dann die Frau vom Clemens Engels, also von unserem hauptamtlichen Seelsorger, auch moderieren wird. Ein Gespräch, da geht es um
Christsein in säkularisierter Zeit.
Genau. Und dann gibt es im November noch in dem Stadtmuseum, gell, eine Ausstellung eben, wir haben so Roll-Ups gestaltet von unserer Gemeinde und bekommen zum Beispiel den Bischofsstab von dem ersten Bischof, den es hier gab, von der altkatholischen Kirche, und werden so ein paar Sachen zu sehen sein.
Und das ist natürlich offen für alle. Also sich anschauen, da kann man sich auch dann vielleicht informieren oder vielleicht noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen mit der ganzen Geschichte hier in Düsseldorf.
Ja. Genau, also sonst natürlich auch so die ganzen christlichen Feiertage. Ja. dann ne, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Frohen Leichnam feiern wir zum Beispiel jetzt, haben wir jetzt schon zweimal mit der Aachener Gemeinde zusammen gefeiert, dass wir einmal nach Aachen gefahren sind, einmal die Aachener hierhin kamen, dass so wäre es dann auch nochmal was Besonderes ist, und manchmal gucken wir, dass es was Besonderes dann für die Kinder gibt, dass die da sich auch besonders angesprochen fühlen.
Ja,
genau.
Ich würde vielleicht noch für die Frauen ergänzen, ich bin in so einem Netzwerk auch, Magdalena Go heißt es, das sind eben Frauen, überwiegend aus der römisch-katholischen Kirche, die sich nach so einem Buchprojekt, das aus dem synodalen Prozess da entstanden ist, zusammengeschlossen haben, und die alle sagen, sie haben eine Berufung zur Diakonin, zur Priesterin, und die können das aber halt leider nicht so leben und verwirklichen. Es gibt da sogar einen Diakonatskreis in der römisch-katholischen Kirche, und da finde ich es total wichtig, vernetzt zu sein. Ich fühle mich manchmal auch tatsächlich so ein bisschen als kleine Verräterin, weil ich da das nicht mehr mit aushalte, irgendwie immer wieder frustriert zu werden, traurig zu sein deshalb, dass es eben dort noch nicht möglich ist, dass Frauen diese Rolle bekleiden können. Und dass man da von unterschiedlichen Seiten für die gleiche Sache sich einsetzt, finde ich was ganz Entscheidendes. Kurz vor der Weihe hat sich auch eine Frau gemeldet, die schwer an Krebs erkrankt ist, und hat gesagt, sie würde gerne einmal bei so einer Weihe dabei sein und eine richtige Diakonin sehen und die in den Arm nehmen. Mhm. Die war dann auch dabei. Mhm. Und das war für mich was total Ergreifendes, wo ich auch immer diesen Schmerz fühle und das total schade finde, dass es eben nur hier möglich ist.
Ja, verstehe. Ja. Das knüpft ja ein bisschen auch an die Frage eben an. Also vielen Dank, dass du das nochmal anbringst oder aufbringst und erzählst, weil ich stelle mir schon vor, für diese Gemeinde hier ist das jetzt natürlich einfach gang und gäbe, oder für die altkatholische Gemeinde per se, aber dass es ja nicht nur so rum ist, dass man sich vielleicht als Frau dann erklären muss oder darf oder soll oder wie, ne, und immer so ein bisschen das aufklären muss, sondern auch andersrum, dass es vielleicht in anderen Konfessionen Frauen gibt, die das auch gerne machen würden, wo es einfach nicht geht. Es wäre jetzt ein viel zu großes Gespräch, darüber zu reden, ob das irgendwann vielleicht mal möglich sein kann und soll, aber es gibt da dieses Netz, also es gibt einen Austausch auf jeden Fall und das ist ein Thema, womit sich beschäftigt wird.
Genau, und das ist auch mir total wichtig, weil das finde ich auch eine Form von Verkündigung oder irgendwie Einsetzen dafür, dass eben Gleichberechtigung tatsächlich verwirklicht werden kann.
Ja, ich verstehe. Das führt vielleicht ganz schön zu der Abschlussfrage, die ich mir gestellt habe. Die klingt jetzt vielleicht sehr simpel, aber vielleicht steckt da ja einiges drin. Fühlt ihr euch jetzt anders, seit ihr geweiht seid? Also ist das eine, jetzt gar nicht geweiht, sondern also merkt ihr in euch, in der Außenwahrnehmung ja wahrscheinlich schon, weil ihr diese Rollen jetzt quasi offiziell bekleidet, aber ist das nochmal ein, ja, vielleicht auch auf irgendeiner Metaebene, hat das was verändert für euch?
Also ich wollte mich gar nicht unbedingt anders fühlen, weil ich wollte einfach ganz Mensch bleiben. Und das finde ich auch schön, dass es in dieser altkatholischen Kirche möglich ist, dass das so was Unperfektes ist. Was ich schon von Anfang an hier gespürt habe, ist, dass das so, also diese weiblichen Gottesbilder, die auch verwendet werden, das finde ich total wichtig. Und da hat sich bei mir nochmal so ein ganz anderer Raum aufgetan. Sonst habe ich Gebet immer so über mir gespürt in der Blase und das hat sich wirklich nochmal so ein ganzer Raum unter mir aufgetan. Also das hatte sich schon mit der Zeit verändert. Und ich finde es tatsächlich schön, jetzt halt auch Sachen verwirklichen zu können. Also es ist nochmal so ein Stück wirklicher geworden, habe ich das Gefühl.
Verstehe.
Ja.
Ganz anders würde ich vielleicht auch nicht sagen, aber ich fühle mich tatsächlich angekommen und angenommen. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, es fehlte so ein bisschen was vorher als Seelsorgerin und dass ich jetzt eben als Frau, als queere Seelsorgerin einfach ganz da sein kann, so wie ich bin, das ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Gefühl eben des Angenommenseins.
Ja, wie schön. Ich bedanke mich sehr für dieses offene und sehr schöne Gespräch und wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag, eine gute Woche und alles Liebe, alles Gute.
Danke.
Ganz herzlichen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf vom Wetterstruxi.
Das Wetter, das wird sich nochmal in eine Verlängerung begeben, was den Hochsommer angeht. Und wir werden dann in absehbarer Zeit eine Zensur bekommen, was dann den Hochsommer angeht. Und wir werden so allmählich in den Herbst reinsteigen. Grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Ja, es tut sich ein bisschen etwas. Und tatsächlich gibt es jetzt so erste Anzeichen, dass der Hochsommer dann so langsam zum Ende kommt. Davor bekommen wir aber nochmal Hitze. Und das werden wir schon dieses Wochenende bekommen. Der Freitag, der wird uns noch relativ viele Wolken bringen. Das wird gerade so in der zweiten Tageshälfte der Fall sein. Ansonsten ist es eher freundlich, der Wind spielt keine Rolle und das Ganze bei 12 Grad am Morgen und maximal 24 Grad am Nachmittag. Der Samstag, der wird uns schon deutlich mehr Sonne bringen. Wir sind so zum Nachmittag so ganz kleine, harmlose Quellwolken unterwegs. Das wird aber nicht die Rede wert sein. Und das Ganze dann bei etwa 12 bis maximal 28 Grad. Das amerikanische Wettermodell macht es einen Ticken wärmer. Da starten wir schon bei 15 bis 17 Grad und gehen bis 30 Grad hinauf. Also da gibt es so kleine Unsicherheiten, aber das wirklich nur ganz marginal. Der Sonntag, der wird schon wieder deutlich heißer werden. Und hier werden wir dann aus Frühwerten so ungefähr bei 15 bis 19 Grad, werden wir dann bis zu 33 Grad kommen. Das Ganze dann auch wieder mit vermehrten Quellwolken am Nachmittag. Und einem ganz, ganz geringen Schauerrisiko in der Nacht zum Montag dann. Das Ganze müssen wir noch ein bisschen abwarten. Da gibt es noch einzelne Unterschiede, auch in den Modellen selbst. Da ist es noch nicht so hundertprozentig klar. Was schon einigermaßen deutlicher oder sicherer ist, ist dann der Montag tagsüber. Da werden wir wieder viel Sonne bekommen und das Ganze dann bis zu 31 Grad. Und hier wird der Nordwestwind ein bisschen auffrischen. Das werden wir dann vor allem dann im Schwüleempfinden merken, sodass dann dort die Luft dann deutlich angenehmer wird im Laufe des Tages. Die Trends dann für die weiteren Tage danach, die sehen im Moment so aus, dass wir weiter Sonne und weiter auch vor allem Hitzetage bekommen werden. Wahrscheinlich werden wir bis Ende nächster Woche nochmal so 3 bis 5 Hitzetage bekommen, das Ganze zusammengerechnet. Also nicht am Stück, sondern immer mal wieder vereinzelt. Dann haben wir mal 2, 3 Hitzetage, dann kühlt es wieder ab, dann kommen neue 2, 3 Hitzetage. Ehe dann zum Ende der nächsten Woche wahrscheinlich dann der Bruch kommen wird. Wir werden es dann mit Nordwestwetter zu tun bekommen und dann werden die Temperaturen auch deutlich zurückgehen. Das Ganze wird deutlich wechselhafter ablaufen. Wie viel Regen dann erstmal dabei ist, das ist noch nicht so hundertprozentig klar. Aber was wir sagen können, ist, dass diese anhaltende Trockenheit, die wir nun seit fast 2 Monaten haben, die wird jetzt zu Ende gehen, so langsam. Das ist das, was die Modelle andeuten. Und dann werden wir allen Voraussicht nach dann insbesondere in der 2. Augusthälfte dann auch wieder deutlich kühlere Temperaturen bekommen. Da sind dann schon mal so einzelne Modelle dabei, die dann schon mal einstellige Nachtwerte berechnen. Das müssen wir abwarten tatsächlich, wo wir dann uns dann genau hinbewegen. Aber was wir zumindest schon mal in diesem Rahmen sagen können, ist, der Hochsommer, der hat so langsam sein Ende. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Bis dann, ciao, ciao.
Mehr Düsseldorf-Wetter gibt es im Wetterstruxi-Blog. jensstrux.blog.
Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn ihr uns, wenn ihr mir eine wirklich große Freude machen wollt, dann abonniert doch diesen Podcast überall, wo es ihn zu abonnieren gibt. Und wenn ihr schon dabei seid, dann bewertet ihn doch auch gleich. Und teilt diesen Podcast. Erzählt jemandem davon, der oder die Düsseldorf liebt oder noch viel besser, der oder die das gefälligst bald lernen soll. Mein Name ist Tosja Kohlmann. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Den Rheinpegel gibt es jeden Donnerstag neu. Folgt dem Podcast jetzt in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.